Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Es ist alles im Moment nicht ganz leicht. Spielerinnen und Spieler beschweren sich über die Quarantäne. Es gibt positive Corona-Fälle. Es sind die meisten Spielerinnen und Spieler jetzt in Australien angekommen. Aber der Ärger und die Diskussionen lassen nicht nach. Es gibt im Moment, es hätte einen besseren Start in diese ersten 14 Tage der Quarantäne geben können vor den Australian Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es ist kein guter Start gewesen. Die Engländer und der englischsprachige Raum spricht immer von a hot mess. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen sagen.
Ja, wir werden uns da gleich durchwühlen. Versuchen das so ein bisschen aufzuklären, was da gerade in Melbourne los ist mit den verschiedenen Quarantänen, in denen sich verschiedene Spieler und Spielerinnen befinden und wie das Ganze auch wahrgenommen wird, sowohl auf Seite der Spieler und Spielerinnen als auch in der Öffentlichkeit. Und dann gucken wir mal, wir gehen beide mal davon aus, dass die Australian Open stattfinden werden und wie wir uns dann auf diesem Weg dorthin arbeiten werden.
Es hat auf jeden Fall ganz, ganz viele News gegeben in den letzten Tagen und es ist vielleicht auch ein bisschen sehr aufgeregt diskutiert worden. Aber wie ihr uns natürlich kennt und hier bei Chip in Charge, wir versuchen es immer so abgeklärt und so cool wie möglich alles zu diskutieren. Wir haben uns das mal so ein bisschen auseinandergefriemelt und mal geschaut, was denn von den News wirklich empörungsfähig ist, beziehungsweise worüber man sich so ein bisschen dann auch ärgern kann und was an den News alle dran ist. Dann werden wir natürlich dann aber auch über die Turniere sprechen, weil die haben zwar schon vorletzte Woche stattgefunden, aber die Turniere in Abu Dhabi, Antalya und in Delray Beach, die erfordern tatsächlich auch nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ja, die gucken wir uns auch ausführlich an und die auch zu Recht ausführlich an. Bei den Damen war ein richtig gutes Feld dabei. Wahrscheinlich am Ende mit einer durchaus erwarteten Siegerin in Form von Arina Sabalenka, aber da sprechen wir dann drüber. Und dann zwei Herrenturniere. Eins fand so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit statt, weil das Turnier in Antalya wenig Stream, quasi keine Stream-Infrastruktur hatte, die vom Tennis-TV hätte abgegriffen werden können und damit dann eben auch von den Fernsehsendern. Und ja, da sprechen wir natürlich trotzdem kurz drüber und danach über das Turnier in Delray Beach, wo sich Hubert Hurkacz durchgesetzt hat. Und dann haben wir zum Abschluss der Sendung durchaus noch einige News. Wir sprechen über den WTA-Kalender der ersten Monate. Wir sprechen über eine zumindest provisorische Dopingsperre für Diana Jastremska. Wir sprechen über Alexander Zverev und die jetzt nicht mehr stattfindende Zusammenarbeit mit David Ferrer. Ja, also wir haben in den, ich denke, nächsten 70 Minuten einiges für euch zu bieten.
Und wir fangen an natürlich mit der ganzen Situation rund um die Anreise zu den Australian Open beziehungsweise dann auch die Quarantäne vor Ort und dass sich Spielerinnen beschwert haben und dass dann auch jetzt die Australian Open so ein bisschen zurückschlagen und dass dann auch politisch eine ganze Menge gemacht werden muss, weil Victoria in den letzten Monaten sehr unter Corona gelitten hat und dann auch unter einem harten Lockdown. Darüber sprechen wir gleich als erstes hier bei Chip in Charge und Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
In der letzten Woche bewegten sich insgesamt 15 Charterflieger aus der gesamten Welt nach Melbourne, um die Spielerinnen, Spieler und deren Entourage nach Melbourne zu bringen. Manche wurden auch nach Adelaide gebracht, darüber sprechen wir gleich. Aber es gab jetzt die ersten positiven Corona-Fälle. Und so wie es sich anhört und so wie es aus verschiedenen Quellen zu hören ist, waren die Spielerinnen und Spieler darauf vorbereitet, dass wenn sie auf einem Flugzeug sind, wo es positive Fälle gibt, dass sie dann in eine harte Quarantäne müssen. Alle anderen Spielerinnen und Spieler, die keine positiven Fälle haben, die auch einen negativen Test vorweisen können, können im Moment täglich 5 Stunden lang außerhalb ihres Hotelraums trainieren. 2 Stunden für das Training auf dem Platz, 2 Stunden dann noch im Geräteraum bzw. im Fitnessraum und dann noch 1 Stunde mit einem Essen. Also die haben tatsächlich nur 19 Stunden Quarantäne. Philipp, es gab sehr, sehr viele Nachrichten in den ersten Tagen jetzt rund um die Flüge nach Melbourne bzw. die Fälle, die positiven Fälle, die es an Bord gegeben hat. Es war eine Flugbegleiterin dabei, die positiv getestet worden war. Es ist der Coach von Bianca Andreescu unter anderem, der positiv getestet worden ist. Bis jetzt noch keine Spielerinnen oder Spieler, wir kommen gleich auf die Spielerinnen und Spieler zu sprechen, die positiv getestet worden sind vorher. Aber es ist eine sehr, sehr schlechte Stimmung in den ersten Tagen jetzt gewesen in der Quarantäne.
Ja, Tennis bleibt Tennis. Ich glaube, das können wir wirklich in dem Fall mal so zusammenfassen. Und es ist eine zumindest von hier aus der Ferne wirkende Show, wo die Spieler und Spielerinnen dann ja auch ihren Unmut zumindest zum Teil über die sozialen Medien teilen. Und dann haben wir eben die Lokalregierung und die ja so ein bisschen Regionalregierung, die dann darauf reagieren müssen und die Presse, die das natürlich auch alles ausschlachtet vor Ort. Also da haben sich ein paar Leute getroffen. Und eine Situation, die vielleicht zu erahnen war, ich meine, dass unter den, wie viel dann am Ende, 1500 oder so, die reingeflogen sind, positive Tests sein würden. Ich denke, da war die Chance einfach groß, dass das so ist. Und dass es jetzt aber dann gleich zu so einem Hickhack, seinem Hin und Her kommt, das war vielleicht nicht abzusehen. Und es gibt eben Spieler und Spielerinnen, die sagen, nee, davon wussten wir nichts. Aber es gibt eben welche, die sagen, nee, das ist kommuniziert worden. Und wenn man den Veranstaltern glaubt, dann ist es recht klar sogar kommuniziert worden, dass wenn in einem Flug ein positiver Fall auftaucht, dann quasi alle, die auf dem Flug waren, nachher in Quarantäne müssen. Das wurde dann nachher auch nochmal von der Lokalregierung so begründet, dass eben auf einem so langen Flug der Austausch von Luft dann quasi dazu führen würde, dass alle erstmal als Close Contacts, also als enge Kontakte gesehen werden müssten. Und ich glaube, es kann de facto einfach niemanden überraschen, dass das jetzt quasi zu diesen harten Quarantänen geführt hat. Man kann natürlich gespannt sein, was in den nächsten Tagen passiert. Kurz bevor wir aufgenommen haben, quasi jetzt vor ein paar Stunden, ist angeblich noch von einem weiteren dieser Flüge ein positiver Test bekannt geworden. Also mal schauen, was da alles passiert und wer am Ende alles in Quarantäne oder in de facto Hotel-Quarantäne sitzen muss und wer in der, ich nenne es jetzt mal Tennis-Quarantäne sein darf. Es ist alles relativ unübersichtlich und jetzt kann man gespannt sein, ob das Ganze weiter hochkocht in den nächsten Tagen oder einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommt, wie es wahrscheinlich auch angebracht wäre.
72 Spieler zum Zeitpunkt, während wir aufnehmen, das ist am Sonntagabend um 18 Uhr, 72 Spielerinnen und Spieler sind davon betroffen, dass sie im Moment in die harte Quarantäne müssen. Und wir müssen vielleicht auch nochmal den Kontext setzen, dass gerade Victoria, dass gerade Melbourne letztes Jahr durch einen wirklich harten Lockdown durchgegangen ist. Über 3 Monate waren die Menschen quasi eingesperrt. Sie durften 1 Stunde täglich, durften sie nach draußen, sie durften ihr Zuhause maximal 5 Kilometer verlassen. Im Umkreis von 5 Kilometern mussten sie einkaufen, beziehungsweise mussten sie alle ihre täglichen Dinge erledigen, die sie zu erledigen hatten. Aber wie gesagt, nur 1 Stunde durften sie nach draußen. Es gibt noch keine Flüge nach Melbourne, keine kommerziellen Flüge, die nach Melbourne reinkommen, maximal innerhalb von Victoria. Die Qantas zum Beispiel hat gesagt, sie werden bis Mitte 2021 keine Überseeflüge anbieten. Also es gibt diesen Kontext dadurch, dass Victoria eine ganze Menge gemacht hat, um die Corona-Fälle dann auf 0 zu bringen. Und die sind jetzt auf 0 und sie hatten 11 Tage lang, hatten sie keinen Fall innerhalb von Victoria. Es gibt Tausende von Menschen, die außerhalb von Victoria im Ausland noch sind, die noch nicht nach Australien kommen können. Aus Brisbane darf im Moment niemand nach Melbourne, weil es in Brisbane mehrere Fälle gegeben hat. Also, dass Melbourne, dass die Australian Open und dass das Gesundheitsministerium ja dort in Victoria auch im Moment einen sehr, sehr starken Daumen drauf hat, dass die Menschen dann in Quarantäne bringen oder bleiben müssen und in harter Quarantäne und dass es da keine Ausnahme für die Tennisspielerinnen und Spieler geben darf, das dürfte relativ klar sein. Jetzt haben sich einige Spielerinnen beschwert, unter anderem Sorana Kirstea oder auch Alizé Cornet, die hat es jetzt inzwischen wieder zurückgenommen, aber die haben sich darüber beschwert, ja, uns wurde das nicht gesagt. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder die Stimmen, wie zum Beispiel im Doppelspieler Artem Sitak, der hat gesagt, ja, es gab einen Monat vor unserem Flug gab es einen Call mit Tennis Australia und dort wurde uns gesagt, wenn wir auf einem Flug sind, wo es positive Fälle gibt, dann müssen wir 14 Tage in harte Quarantäne, dann können wir nicht trainieren. Er hatte sich selber noch darüber gewundert, dass so wenig Spielerinnen und Spieler an diesem Call teilgenommen haben. Also, es gibt da eine etwas unübersichtliche Situation, aber was wir fest sagen können ist, dass es hier keine Ausnahmen und keine Lex Australian Open geben wird für die Spielerinnen und Spieler, dass sie in irgendeiner Weise aufgeweichte Kriterien haben, nur dadurch, dass sie die Australian Open spielen sollen. Und ja, wir werden wahrscheinlich etwas Wettbewerbsverzerrung haben mit den Profis, die trainieren dürfen und die 5 Stunden am Tag raus dürfen und denen, die jetzt 14 Tage in Quarantäne sind.
Ja, und dann eben noch denjenigen, die im, sag ich mal, Camp Adelaide sind. Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Ja, es ist eben, es hat sich so ein bisschen hier eine Hand die andere gegeben. Und wie sich das Ganze dann nach diesen Nachrichten entwickelt hat, ist wahrscheinlich wirklich auch nicht überraschend. Dass da nicht alle wirklich gut aufgepasst haben, überrascht jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn wir jetzt auf die US Open zu gucken, wie das damals alles gelaufen ist, um den Fall Benoit Paire und die Paire Ten und wer dann am Ende doch in Quarantäne musste und wer darüber überrascht war und wer nicht darüber überrascht war. Also ich glaube, Tennis ist an sich häufig eine solche Bubble, eben wirklich eine solche Blase, wo die Spieler und Spielerinnen, die Beteiligten sich ja auch in einer solchen Blase befinden, dass, glaube ich, manchmal relativ schwer ist, die Verbindung in die Außenwelt herzustellen. Und so wirkt das jetzt hier zumindest an der einen oder anderen Ecke auch wieder, auch wenn man dann eben mitbekommt, dass alle anscheinend nicht unbedingt über das Essen zufrieden sind. Ja, ist sicherlich bitter, dass es nicht das allerbeste Essen gibt, aber ich glaube auch, das ist alles zu verkraften. Es gibt wahrscheinlich ganz wenige Menschen auf der Welt, die im Moment nicht durch irgendwelche Härten durchgehen müssen und das schließt in diesem Fall dann eben auch die Tennisspieler und Spielerinnen ein, die zu den Australian Open gefahren sind.
Es ist wirklich so, dass man zwischendurch das ein bisschen das Gefühl bekommt, die Profis, sonst dreht sich die Welt halt um sie und jetzt müssen sie sich an solche Dinge anpassen und jetzt kriegen sie gesagt, Leute, ihr bleibt hier 14 Tage in Quarantäne und das scheint nicht so richtig zu passen, beziehungsweise da haben die Profis dann Probleme, sich daran anzupassen. Deutsche Profis, die im Moment von der harten Quarantäne betroffen sind, sind unter anderem Angelique Kerber, die aus Dubai kam, dann zum Beispiel auch Cedric Marcel Stäbe, der als Lucky Loser hinfliegt nach Melbourne. Der weiß noch gar nicht, ob er spielen wird können bei den Australian Open. Der ist hingeflogen, weil er einer von denen ist, die eventuell als Lucky Loser reinkommen können. Natürlich ist das eine blöde Situation und natürlich möchte man niemanden 14 Tage Quarantäne auf einem Hotelzimmer gönnen. Das tut auch niemand, aber was du gerade gesagt hast, Millionen von Menschen müssen in der ganzen Welt im Moment Härten aushalten und die Tennisspielerinnen und Spieler sind hier relativ privilegiert, was das angeht und ich möchte das gerne nicht so hoch hängen, weil ich glaube, sie haben alle so ein bisschen einen harten Realitätscheck jetzt gerade erfahren, aber es ist dann schon kein guter Start gewesen in diese Zeit.
Ja, und man kann immerhin sagen, sie waren in der Lage runterzufliegen. Ich glaube, wir können mal den Bogen machen zu denjenigen,
die es nicht kennen. Sehr gute Überleitung.
Andy Murray, von dem wir noch nicht 100% sicher sind, ob er wird fliegen können. Er hat bekannt gegeben, dass er positiv auf Corona getestet worden ist. Madison Keys ist positiv auf Corona getestet worden. Anscheinend ist auch Tennis Sandgren positiv. Der durfte allerdings fliegen, weil die Erkrankung nun schon einige Wochen zurückliegt. Wer fällt uns noch ein, der positiv getestet wurde?
Nicolas Massou, der Coach von Dominic Thiem, ist auch positiv getestet worden. Ist im Moment auch noch nicht in Australien. Ist ähnlicher Fall wie bei Andy Murray. Der weiß noch nicht, ob er hinfliegen kann. Wenn es keine Lex Murray gibt, dann wird Andy Murray nicht dabei sein können. Denn Madison Keys hat schon gesagt, dass sie nicht dabei sein wird bei den Australian Open. Andy Murray hat eigentlich noch gesagt, er wollte darum kämpfen, dorthin zu kommen. Aber sollte es keine Lex Murray geben, dann wird er da nicht antreten können.
Ja, und er war ja einer derjenigen, der eine Wildcard eigentlich bekommen hat für den Wettbewerb. Und eben, es überrascht nicht, dass bei den Zahlen, wie sie eigentlich im Moment in den vielen Ländern des Nordens anziehen, dass da dann eben auch Tennisspieler und Spielerinnen drunter sind. Wir hatten dann ja eben auch den Fall bei der Qualifikation der Australian Open, wo es auch positive Tests gegeben hat, inklusive eines Spielers, der dann rausgezogen oder der es quasi erfahren hat, kurz vor Matchende.
Dennis Cutler.
Ja, genau, dass er positiv getestet worden war. Der Fall ist ja auch ein bisschen durch die Presse gegangen. Ist ja auch eine kuriose Situation. Also, es kann nicht überraschen, dass unter so vielen Beteiligten natürlich positive Tests darunter sind. Murray ist mit Abstand natürlich der bekannteste, gefolgt von Madison Keys. Und jetzt können wahrscheinlich alle nur die Daumen drücken, dass zumindest keiner der Teilnehmenden mehr in den nächsten Tagen positiv getestet wird.
Da drücken wir tatsächlich die Daumen und dass die Australian Open, die im Moment unter keinem guten Stern stehen und die im Moment auch nicht so richtig auf viel Gegenliebe stoßen bei den Einwohnern in Victoria und in Melbourne, dass die so ein bisschen einen normalen Verlauf nehmen kann oder können und dass wir in den nächsten Tagen maximal sportliche Nachrichten zu hören und zu lesen bekommen. Jetzt müssen die Spielerinnen und Spieler erst nochmal 10 Tage in Quarantäne bleiben. Wir haben in der nächsten Woche kein Profi-Tennis oberhalb der Challenger-Ebene und wir werden dann erst am 1. Februar mit den Turnieren, mit den Vorbereitungsturnieren beginnen. Bis dahin sind auch alle anderen Profis außerhalb der Bubble und müssten dann halt einen Kaltstart hinlegen. Du hast gerade Adelaide angesprochen. Adelaide ist ja so ein bisschen das Ressort für die oberen 10.000 geworden, oder? Wie haben wir das zu verstehen? Weil Dominic Thiem ist unter anderem da, Serena und Venus Williams sind da, Novak Djokovic ist da und dort spielen oder sind die Spielerinnen und Spieler in einer Bubble und sollen dann noch einen Schaukampf bzw. ein kleines Schauturnier spielen vor den Vorbereitungsturnieren auf die Australian Open. Und dort ist alles etwas entspannter. Es ist so entspannt, dass sich Novak Djokovic schon dazu hinreißen lassen konnte, einen Brief an Craig Tiley zu schreiben, in dem er noch mehr gefordert hat, um ihm die Quarantäne so leicht wie möglich zu machen.
Ja, es war ein bisschen eine Henne-Ei-Geschichte, die auch nach unserer letzten Sendung aufkam. Da hieß es eben, dass es eine Exhibition geben soll in Adelaide. Da ist das Stadion ja neu gebaut worden zum letzten Jahr. Es ist viel Geld investiert worden, viel öffentliches Geld. Und da war dann so ein bisschen die Prämisse, hey, wir müssen denen natürlich schon irgendwas geben dafür, dass sie das gebaut haben. Und das wäre doch eine Exhibition an der Zeit. Es gibt aber dann auch Stimmen, die sagen, naja, das waren wahrscheinlich die Top-Spieler und Spielerinnen, die gesagt haben, nee, also ich hocke mich da jetzt nicht 2 Wochen so in Quarantäne in der vorgegebenen Form. Und deswegen hätten diese Top-Spieler und Spielerinnen, die man natürlich vor Ort haben will, ist ja keine Frage, das sind ja die nicht nur die Zugpferde, sondern die das Ganze dann auch aufwerten. Und so scheint es eben eine Win-Win-Situation für die Beteiligten gegeben haben. Adelaide und sein Stadion bekommen eine Exhibition und die Spieler und absoluten Top und sagen wir so, absoluten Top-Spieler und Spielerinnen. Eigentlich hieß es, sollen die Top 3 sein, jetzt aber eben Serena zum Beispiel auch dabei, die eigentlich nicht Top 3 ist. Also sagen wir jetzt mal, die vielleicht Legenden des Tennis, die haben dann ihre eigene Bubble bekommen in Adelaide und da gibt es Berichte, wobei ich noch keine richtige Bestätigung gelesen habe, dass sie dann eben viel mehr Zugang zu Gyms haben, also zu Fitnessstudios, dass sie mehr trainieren dürfen, dass es eben alles etwas laxer dort ist und es lässt einen natürlich schon Augenbrauen hochziehen zurück, aber es darf einen natürlich auch nicht überraschen, dass Ausnahmen gemacht werden im Tennis für die absoluten Topspieler. Das ist ja eigentlich immer so.
Wir dürfen allerdings sagen, dass hier anscheinend mit zweierlei Maß gemessen wird.
Oh, absolut. Und das, glaube ich, können wir auch so rausstreichen. Es darf einen nur natürlich nicht überraschen. Ich meine, Tennis besteht wirklich daraus, wer es einmal hochgeschafft hat in die Top 10 auf beiden Seiten, der genießt schon viele Vorteile, eben nicht nur finanzieller Natur, sondern einfach im, sage ich mal, Turnier- und Tennisalltag. Du bist ja nun auch schon auf genug Turnieren gewesen und diese Spieler und Spielerinnen werden anders behandelt. Sie kriegen andere Vorteile von kleinen Sachen bis hin, wie sie sich häufig ihre Courts aussuchen können, wann sie spielen etc. Also wer es in diese erlauchte Gesellschaft hochgeschafft hat, der darf oder der genießt definitiv im Touralltag Vorteile und hier anscheinend nochmal umso mehr. Also wir haben im Endeffekt ja wirklich 3 Stufen im Moment. Diese Luxusblase, dann diejenigen, die täglich trainieren dürfen, aber 19 Stunden im Hotel sitzen müssen, was die in Adelaide anscheinend auch müssen. Das müssen wir kurz klarstellen. Und dann eben diejenigen, die jetzt wirklich 2 Wochen im Hotel sitzen, also so ein bisschen eine Dreiklassengesellschaft der Quarantäne.
Wir werden während des Turniers werden wir feststellen, was für einen sportlichen Wert dann auch die Australian Open haben und ob die Spielerinnen und Spieler, die jetzt zum Beispiel in einer 14-tägigen Quarantäne sind, chancenlos sein werden. Das werden wir dann erst beim Vorbereitungsturnier beziehungsweise bei den Australian Open erleben. Im Moment können wir allerdings sagen, es ist im Moment eine Unwucht in diesem Profi-Tennis und die wird dann natürlich dann auch noch ein ganz kleines bisschen angeheizt durch diesen Brief, den Novak Djokovic an Craig Tiley geschrieben haben soll. Ein spanischer Journalist soll an diesen Brief rangekommen sein und laut dieses Briefes soll Novak Djokovic dann auch gefordert haben, dass es Fitnessräume bzw. Fitness- und Trainingsmaterialien in allen Räumen geben soll für die Spielerinnen und Spieler, dass er besseres Essen angefordert haben soll, dass er die 47 oder die 72 isolierten Spieler, dass die früher dann aus ihrer Quarantäne raus sollen und dass er dann ja versucht hat oder beziehungsweise Craig Tiley gebeten hat, dann so viele Spielerinnen und Spieler wie möglich in Privatunterkünften unterzubringen, um das Ganze ein wenig ja dann aufzulockern für alle. Vielleicht ist das auch so ein Ding, wo Novak Djokovic sagt, ja, er möchte jetzt mit seiner PTPA, mit seiner Players Association, die er letztes Jahr bei den US Open gegründet hat, vielleicht will er da so ein bisschen Druck machen und vielleicht dann auch so ein bisschen ein Zeichen setzen und eine Sichtbarkeit darstellen. Aber man fragt sich dann jetzt schon, da wird dann auch wahrscheinlich Craig Tiley und Tennis Australia sagen, nee Leute, bis hierher und nicht weiter. Oder wenn sie glaubwürdig sein wollen, müssen sie sowas sagen.
Tja, also mal schauen, worum es am Ende hier gehen wird. Ob es am Ende um die reine Glaubwürdigkeit gehen wird oder eben darum, diesen Event durchzudrücken. Eine der Sachen, die wir ja gehört haben, ich weiß jetzt nicht mehr exakt, ob es Tiley war oder jemand anders, der es gesagt hat, es könnte auch der Ministerpräsident Staats Victoria gewesen sein, der gesagt hat, wenn wir das hier nicht veranstaltet hätten, dann wären die Australian Open woanders hin quasi abgewandert. Das ist allerdings ein Druckmittel, was immer mal wieder in den letzten 10, 15, 20 Jahren ausgepackt worden ist, dass wenn die Australian Open nicht stets weiter wachsen und sie sind ja das Turnier, das immer mal wieder neue Courts hat oder die Anlage verfeinert etc., da wurde schon immer mal wieder das als Druckmittel genutzt, dass der Slam sonst abwandern würde nach China oder irgendwo anders hin nach Asien. Also das ist so ein bisschen ein Mittel, was wir kennen, was auch immer mal wieder in der australischen Öffentlichkeit genutzt wurde, aber jetzt auch mal wieder rausgeholt wurde, dass quasi all das sein muss, damit das Turnier nicht langfristig woanders hin abwandert.
Es ist eine fluide Situation im Moment rund um die Australian Open beziehungsweise die Quarantäne. Wir hoffen, dass sich das Ganze in den nächsten Tagen dann so ein bisschen einkriegt und dass wir dann nicht mehr so viel hören und dass wir vielleicht dann uns über Instagram-Videos, über lustige Instagram-Videos freuen können von den Profis und dass der Ärger so ein bisschen verflacht, weil im Moment können die Spielerinnen und Spieler da nichts gegen tun. Das ist der Staat Victoria hat alles dafür gegeben, um in irgendeiner Weise auf Zero Covid zu kommen und das werden sie sich wahrscheinlich jetzt nicht von Tennisspielerinnen und Spielern dann ja madig machen wollen. Wir können allerdings auch noch über die Spielerinnen und Spieler sprechen, die sich qualifiziert haben für die Australian Open. Da gab es nämlich dann in der letzten Woche in Dubai und in Doha die Qualifikation bei den Damen und den Herren. Es gab ein paar Unterschiede, zum Beispiel hatten die Damen Ballkinder, die Herren nicht. In Doha galten anscheinend andere Vorkehrungen als in Dubai. Und ansonsten haben wir aber ein ziemlich okayes Turnier gesehen. Ich habe sehr viel von diesen Matches gesehen und ich habe sehr gutes Tennis gesehen. Und es gab sehr viele spannende Matches. Wen es allerdings nicht geben wird bei den Australian Open, Qualifikanten aus dem DTB-Bereich. 15 Spielerinnen und Spieler waren angetreten, kein einziger hat die Quali geschafft. Cedric Marcel Stäbe ist jetzt noch als Lucky Loser nachgerückt, eventuell kommt er ins Hauptfeld. Das war insgesamt ein enttäuschendes Ergebnis.
Ja, kann man so sagen, vor allem wenn man eben bedenkt, dass ja gerade auf Herrenseite einige dabei waren, die in den letzten Monaten wirklich gute Ergebnisse auf der Challenger-Tour hatten und das sind ja im Endeffekt Qualifikationen bei Grand-Slam-Turnieren, verlängerte Arme der Challenger-Tour oder die vielleicht etwas größere Bühne noch für Challenger-Spieler und Spielerinnen und das ist natürlich schon erstaunlich, dass es keiner von denen geschafft hat und ja, abseits der Nachricht gibt es allerdings schon ein paar interessante, spannende, lustige, vielleicht auch Geschichten von Spielern und Spielerinnen, die sich qualifiziert hatten. Können wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Ein Name, der natürlich heraussticht, wo wir auf der Herrenseite sind, ist Bernard Tomic, der ja in den letzten Wochen eher wieder Schlagzeilen in der Boulevardpresse geschrieben hat, dann aber hier motiviert aufgetaucht ist und sich dann mit ein bisschen Glück durch diese Qualifikation durchgespielt hat, auf einmal wieder bei den Australian Open dabei ist, nachdem er sich ja hier mit einem 7-6 im dritten Satz gegen seinen Landsmann Smith qualifizieren konnte. Er ist wahrscheinlich so ein bisschen eine der beiden Geschichten, die alles überstrahlt in der Qualifikation.
Ich habe alle drei Matches von ihm gesehen in der Qualifikation und ich muss sagen, ein motivierter Bernard Tomic, ein Spieler, der ja sehr, sehr häufig dann auch anders auf dem Platz aufgetreten ist, als so, wie er in den vier Tagen während der Qualifikation aufgetreten ist. Ein motivierter Bernard Tomic ist nach wie vor sehr, sehr gut anzugucken. Gegen Tristan Schoolcade, seinen Landsmann, in der zweiten Quali-Runde hat er noch Matchbälle abwehren müssen und in der dritten, du hast es gesagt, gegen John Patrick Smith auch im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen, hat hinterher die Arme hochgerissen, hat sich wirklich gefreut. Ein motivierter Bernard Tomic ist tatsächlich gut anzugucken.
Ja, wir werden ja nachher noch über die ersten ATP-Resultate sprechen. Und wir hatten da im Finale zwei Spieler, die ähnlich groß sind wie Bernard Tomic in Form von Hubert Hurkacz und Sebastian Korda. Und als ich das sah, hat mich das ein bisschen an den jungen Bernard Tomic erinnert. Tomic eben auch ein großer, schlaksiger Spieler, der aber sich eigentlich damals waren wir noch nicht so gewohnt, dass sich große Spieler in der Masse so gut bewegen konnten. Und das konnte er einfach, als er sehr jung ja auch damals auf die Bühne gekommen ist, aber ja, auf die Tennisbühne gekommen ist und zeitgleich halt so ein gutes Ballgefühl hatte, so eine gute Übersicht hatte. Also von reinem Talent war er ein Top-Ten-Spieler, das ist keine Frage, auch einer, der sich länger dort hätte halten können. Aber wir kennen all die Geschichte eben mit dem sehr unangenehmen Vater und generell den Umständen seines Lebens, die wenig ideal verlaufen sind und so ein bisschen natürlich an Jelena Dokic erinnern. Man kann gespannt sein, ob er nochmal so ein Jelena Dokic-mäßiges Comeback hinlegen kann, die ja dann auch in der Spätphase ihrer Karriere noch einmal so ein paar schöne Jahre hatte. Gucken, ob ihm Ähnliches vergönnt ist.
Andere Spieler, die sich qualifiziert haben im Herrenbereich, waren übrigens Maxime Cressy aus den USA, ein Surf- und Volley-Spieler, der sich in einem sehr unterhaltsamen Match gegen Dustin Brown in der dritten Runde durchgesetzt hat. Oder auch, und da ist auch so ein bisschen der Hype, eilt ihm so voraus, Carlos Alcaraz, Garfier, dem ja schon nachgesagt wird, dass er ähnlich talentiert sein soll wie Rafael Nadal. Bloß diesem Gefallen sollte man ihm nicht tun, beziehungsweise das sollte man nicht tun, ihn mit Rafael Nadal zu vergleichen. Aslan Karacev, Botic van de Sandrulp hat sich qualifiziert und Bernard Tomic. Die zweite große Geschichte hat sich bei den Frauen ereignet. Francesca Jones hat sich qualifiziert, eine Britin, zum ersten Mal für ein Grand-Slam-Turnier. Und ihr wurde vor 10 Jahren gesagt, ja, das mit dem Profitennis sollte sie sich abschminken. Warum?
Weil sie, und ich hoffe, ich bekomme das jetzt richtig hin, will jetzt keine falschen Angaben machen, aber sie hat quasi nicht alle Finger und Zehen, will mich jetzt aber nicht gerade exakt festlegen, wie viel Zehen und Finger ihr jeweils fehlen, aber im Endeffekt ist das natürlich etwas, was sie beim Tennisspielen dahingehend behindert, dass sie den Schläger etwas anders halten muss. Sie spielt auch mit einem etwas leichteren Schläger, hat eben auch einen etwas anderen Griff, weil das kann ja jeder mal selber probieren, nur mit 3 Fingern einen Tennisschläger zu halten. Und vielleicht einträchtigendere noch sind die Zehen, weil sie einfach etwas anders Balance halten muss als Menschen, die insgesamt 10 Zehen haben. Und der dritte Punkt bei ihr natürlich, dass sie immer wieder Verletzungsgefahr läuft. Einfach dadurch, dass sie sich anders bewegt, anders Balance halten muss, muss sie natürlich auch etwas anders trainieren. Und sie hat jetzt in der letzten Woche, wo ihre Geschichte dann noch richtig bekannt wurde, immer wieder rausgestrichen, hey, ich möchte daraus einerseits natürlich jetzt nicht so diese klassische Mitleidsnummer oder so machen, sondern das sind einfach Beeinträchtigungen, die ich habe, aber ich kann gut mit ihnen leben. Und andererseits wollte sie ja schon klar machen, hey, das ist einfach etwas, wo ich ein gewisses Vorbild sein will für diejenigen, die ähnliche Beeinträchtigungen haben. Sie ist eben einfach mit weniger Zehen und Fingern geboren worden. Und das hat sie sehr so matter-of-fact rübergebracht und kam dabei wirklich sehr abgeklärt, auch wie alt darüber. Aber ich denke, sie ist durch viel schon durchgegangen in ihrem Leben. Sie ist früher ausgezogen von zu Hause, ist bei Sanchez Casal dann in die Akademie gegangen. Das ist ja eine der berühmten spanischen Tennisakademien, wo auch Andy Murray war. Und ich hatte jetzt noch nicht die Chance, viel von ihr zu sehen. Deswegen will ich mich nicht unbedingt zu ihrem Spiel äußern. Ich weiß nicht, ob du die Chance bekommen hast.
Ja.
Aber es ist natürlich schon eine beeindruckende Geschichte. Vor allem eben, wenn man überlegt, dass sie anders trainieren muss, dass sie anders Balance halten muss, dass sie auch anders Verletzungsprävention natürlich betreiben muss.
Den Schläger anders halten muss. Ne? Sie hat einen Daumen und drei Finger an jeder Hand und sie hat 7 Zehen insgesamt. Und wer sich auf seinen großen Zeh zum Beispiel verlassen möchte und kann und darf, der hat ein anderes Gefühl als Francesca Jones. Sie leidet am EEC-Syndrom. Also es ist ein Akronym für Ectrodactylie Ectodermale Dysplasie. Eine seltene angeborene Erkrankung mit den Hauptmerkmalen einer Kombination von Spaltbildung in Hand oder Fuß, Lippen, Kiefer, Gaumenspalte und ectodermaler Dysplasie. So zitiere ich jetzt gerade hier mal Wikipedia. Das EEC-Syndrom und Francesca Jones leidet daran. Ich habe sie letztes Jahr beim Turnier bei diesem großen Challenger habe ich sie gesehen in Prag. Dort hat sie mir schon sehr, sehr gut gefallen mit ihrem Tennis und ja, ich habe 2 von 3 Runden gesehen und das ist ein Tennis, was mit Top 100 Tennis tatsächlich sehr gut mithalten kann und die britischen Journalistenkollegen, die haben sich alle selber schlagen in ihrer Freude, in ihrer geteilten Freude über diesen Hauptfeldeinzug von Francesca Jones, der gesagt worden ist, ja, Mädel, mach das lieber nicht mit Profi-Tennis, das wird sowieso nichts und das ist halt eine Riesengeschichte, das können wir einfach so sagen, das ist eine riesige positive Geschichte.
Ja, man kann natürlich sehr gespannt sein, gegen wen sie bei den Australian Open spielen wird. Kriegt sie Serena Williams? Das wäre natürlich irgendwie so die Geschichte des Turniers, zumindest am Anfang. Oder spielt sie gegen jemand anderen? Ich bin sehr gespannt drauf. Und dann eben auch die Möglichkeit, sie mal zu sehen. Und wo wir eben bei den Damen sind, sind noch 2, 3 spannende Geschichten dabei. Rebecca Marino, die jetzt lange wieder nicht gespielt hatte, die A1 zurückgetreten war, auch mit Depressionen gekämpft hat und eben mit der Wut, die aus den sozialen Medien in den frühen 10er Jahren entgegengeschlagen ist und die ja dann jetzt wieder eine Verletzungspause hatte, aber ich glaube, es erstmal seit 18 Monaten gut gespielt hat, sich hier qualifiziert hat. Das ist natürlich schon eine beeindruckende Geschichte. Pironkova ist auch schon wieder dabei, Svetlana Pironkova, die anscheinend ja nur noch Grand Slam Turniere spielt und sich hier wieder qualifiziert hat. Und dann hatte ich noch einen Namen, den ich herausstreichen wollte. Ich gehe gerade rüber. Ja, natürlich Anna Konjuk, die in der 3. Runde der Qualifikation verloren hat. Einst ein Riesentalent im Tennis gewesen ist, immer wieder Ellbogenprobleme hatte, auch ewig nicht gespielt hat und jetzt hier eben die Möglichkeit hatte, sich zu qualifizieren, aber dann in der 3. Runde gegen Sara Errani verloren hat. Aber wenn es gut läuft, könnten wir die jetzt wieder häufiger sehen und das wäre sicherlich eine Bereicherung fürs Tennis.
Anna Konjuk, die gesagt hat, dass sie 3-mal am Tag Ellbogentherapie braucht, beziehungsweise dass sich ein Physio um den Ellbogen kümmern muss, dass sie immer wird hat Schmerzen oder immer wird mit Schmerzen wird leben müssen am Ellenbogen, wenn sie Tennis spielt, aber es trotzdem dann nochmal versuchen muss. Und wenn ihr längere Hörer schon seid, Philipp hatte Anna Konjuk damals auch in seinem Draft, den müssen wir irgendwann mal wieder ausgraben.
Ja, sie war quasi Bianca Andreescu, bevor Bianca Andreescu da war. Ja. Der hatte ich auch einige Grand-Slam-Titel zugeschrieben, der guten Anja Konjuk.
Maya Sherif aus Ägypten zum Beispiel hat sich dann auch noch qualifiziert für das Hauptfeld und ist neben Ons Jabeur aus Nordafrika die 2. Spielerin, die sich für dieses Hauptfeld qualifiziert hat. Das waren die Qualifikanten und unsere News rund um die Australian Open. Wir werden natürlich das nochmal streifen in den kommenden Teilen hier bei Chip and Charge. Aber wir kommen jetzt erstmal auf unser Roundup der ATP und WTA-Turniere aus der letzten Woche, weil in Abu Dhabi gab es ein Damenturnier, ein exzellent besetztes Damenturnier, was richtig hervorragendes Tennis hervorgebracht hat. Und in Antalya und Delray Beach haben die Herren gespielt. Und auch da gab es einige interessante Geschichten. Über die sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Abu Dhabi, Delray Beach und Antalya, das waren die Orte, an denen vorletzte Woche die Herren und die Damen gespielt haben. Und wir fangen an mit dem großen Turnier. Das war nämlich die Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open. Mit Sofia Kenin an 1 gesetzt, mit Elina Svitolina an 2 gesetzt und insgesamt ein Feld, was die ganz, ganz große Spitze so ein bisschen vermissen ließ, außer Svitolina und Kenin. Aber im Bereich so zwischen 10 und, ich sag jetzt mal 35, eigentlich alles aufgeboten hat, was Rang und Namen hat. Und das Turnier hat am Ende Arina Sabalenka gewonnen, die im Moment so ein bisschen unspielbar zu sein scheint. Die hat nämlich im Finale gegen Veronika Kudermetova gewonnen mit 6:2 und 6:2. Hat vorher Maria Sakkari so ein bisschen die Ohren lang gezogen, Elena Rybakina in einem wirklich guten Dreisatzmatch besiegt, Onsja Böhr in 2 Sätzen, Ayla Tomljanovic in 2 Sätzen und Polona Herzog in 2 Sätzen besiegt. Und wir können sagen, Arina Sabalenka ist seit 15 Matches unbesiegt, hat auch die beiden Turniere letztes Jahr nach den French Open gewonnen und ist im Moment in bestechender Form.
Natürlich nicht das erste Mal, dass wir das in ihrer Karriere sagen. Sie hatte schon immer wieder Phasen, wo sie gerade Ende des Jahres und dann zu Beginn des Jahres wirklich gut aussah. Das liegt natürlich vor allem daran, dass dann die schnellen Hardcourts gespielt werden in Asien und in Australien. Aber ja, sie hat eben noch nie in ein Grand Slam Turnier so richtig reintragen können. Sie hatte diesen einen Ausreißer nach oben. Das war damals die US Open. Sie in der 4. Runde gegen Naomi Osaka verlor, als Osaka dann eben auch die US Open gewann. Das war so ein bisschen der Höhepunkt damals, zumindest vom Spielerischen auf der Damenseite. Aber sie hat es danach nie wieder bestätigen können in Grand Slam Turnieren. Und gerade in Australien, wo sie jetzt eigentlich mindestens 2-mal hingereist ist und man sie in den erweiterten Favoritinnenkreis zählen konnte. Und sie hat es einfach nicht geschafft. Und jetzt kann sie nach dieser Dominanz, die sie bei diesen 3 Turnieren gezeigt hat, Ostrava, Linz und dann hier in Abu Dhabi, ja, eigentlich nur den Anspruch haben, zumindest ihre Setzung dort zu bestätigen. Wenn ich es richtig sehe, sollte sie in den Top 8 drin sein. Also Viertelfinale muss eigentlich das Ziel sein, weil die Art, wie sie spielt, da denke ich, können eigentlich, wenn sie so auftrumpft, nur die allerbesten Spielerinnen mithalten. Denn sie zieht wirklich ihren Stiefel durch. Sie hat ein bisschen abgeklärter jetzt gespielt hier, aber ich fand auch schon im Herbst. Das heißt, ist nicht sofort auf alle Winner draufgegangen, aber wenn sie auf den Winner draufgeht, dann ist sie einfach so viel besser als die allermeisten Gegnerinnen. Und man sah es hier, sie hat so viel Power. Sie ist in der Lage, da wirklich durchzuwalzen, Gegnerinnen wegzudrängen, sich den Court für fast jeden Winner zu öffnen. Und das war wieder sehr beeindruckendes Tennis. Und sie ist auf Hardcourt außerhalb der Grand Slams eine der besten 4, 5, 6 Spielerinnen wahrscheinlich, die es auf der Tour gibt. Aber sie war eben noch nicht so richtig bei Grand Slam Turnieren gesehen.
Sie wird unter den Top 8 gesetzt sein und sie wird wahrscheinlich das Viertelfinale natürlich als Ziel haben. Und ich bin sehr gespannt, wie sie mit den 14 Tagen Quarantäne umgehen wird, weil das Sternchen müssen wir ja tatsächlich jetzt an die Leistung mit dran machen für die Australian Open und wie sie beim 500er Turnier vor den Australian Open dann auch abschneiden wird. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie sich in dieser Beziehung weiterentwickelt hat. Das ist nicht mehr nur Hau drauf Tennis. Will Sabalenka ihr Spiel durchziehen. Und natürlich will sie das auch der Gegner aufdrängen. Aber ich habe zwischendurch das Gefühl, dass sie dann auch mal einen Plan B hat für ein Spiel. Gegen Elena Rybakina zum Beispiel funktionierte das im zweiten Satz nicht so richtig hervorragend. Rybakina gewann den zweiten Satz mit 6:4. Aber Sabalenka behielt die Geduld und hat keine Home Runs geschlagen im dritten Satz, sondern ist bei ihrem Spiel geblieben, beziehungsweise dann ruhig geblieben und hat dann im dritten Satz dann wieder das Spiel an sich gezogen und an sich gerissen. Und wenn sie dann auf so einem Level ist, wo sie wirklich viel trifft, dann gibt es solche Watschen für Maria Sakkari oder auch für Veronika Kudermetova.
Ja, sie wirkt halt einfach ein bisschen abgeklärter. Ich meine, sie war immer diejenige, die dann gerade auch in ihrer Coaching-Beziehung mit Dmitri Tursunov natürlich für viel Aufsehen gesorgt hat. Sie, wie viele junge Menschen in späten Teenagerjahren, frühen 20ern, hat anscheinend sehr viele Gefühle in sich, die müssen immer einen Weg nach außen suchen und die haben anscheinend auch immer einen Weg ins Tennis gesucht, denn sie hatte ja Phasen, wo sie wirklich in der Lage war, Gegnerinnen auch der absoluten Weltklasse zu dominieren. Sie hatte Schlagtalent, aber eben, sie hatte immer wieder Phasen drin, wo die Ungeduld reinkam oder wahrscheinlich auch so ein bisschen Wut reinkam und wo sie dann total überdreht ist und wo sie dann so ein bisschen in diesem eigenen Fehlerozean dann auch untergegangen ist. Denn das ist, was wir häufig bei ihr gesehen haben, aber ich finde, jetzt so nicht mehr der Fall war. Jetzt natürlich nur die Frage, kann sie das auf dieselbe Art und Weise machen, wenn sie dann in Melbourne spielt, wenn Grand Slam Turnier ist, wenn der Fokus auf jeden Fall auch auf ihr drauf sein wird, kann sie das dann auf dieselbe Art und Weise bringen, diese Leistung, oder fällt das dann wieder ab? Es ist natürlich etwas, das wir immer aus dem Tennis kennen. Es gibt die Spieler und Spielerinnen, die auf der Tour schon gute bis sehr gute Resultate haben, sich dann aber schwer tun, das bei den Grand Slam Turnieren zu bestätigen, aber spielerisch sollte ihr wirklich nicht mehr viel im Weg stehen. Ich sehe nur noch wenige kleine Schwächen in ihrem Spiel an sich.
Madison Keys ist nicht bei den Australian Open dabei. Du brauchst eine andere Favoritin für die Vorhersage.
Ja, gucken wir uns da mal wirklich die Auslosung an. Ich glaube, die wird durchaus ein größerer Faktor in Melbourne werden. Also da bin ich gespannt, wo sie in der Auslosung landet und dann mal gucken, wo ich sie hintippe.
4. Februar ist die Auslosung und dann werden wir natürlich auch wieder eine Auslosungsvorschau für die Australian Open bringen. Wie viel wir dann während der Australian Open aufnehmen können, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber lasst euch einfach überraschen. Wir haben ein paar Spielerinnen, über die wir unbedingt sprechen müssen bei diesem Turnier, weil es war wirklich sehr, sehr gut. Die obere Hälfte ist quasi bei den gesetzten Spielerinnen quasi komplett zusammengeblieben. Da hat es unter den gesetzten dann halt ein Hauen und Stechen gegeben. Die untere Hälfte, da hat sich das Draw sehr, sehr schnell geöffnet und Veronika Kudermetova hat davon profitiert und sie ist durch dieses Turnier durchgegangen mit einer wirklich exzellenten Leistung. In der ersten Runde schon gegen Annette Kontaveit 7-5-6-1 gewonnen, dann gegen Bianca Turati aus Italien, eine Qualifikantin, klar gewonnen, dann gegen Paula Botosa in 3 Sätzen gewonnen, gegen Elina Svitolina ein ganz, ganz nervenaufreibendes Match mit 7-3 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Svitolina musste vorher schon in den Tiebreak des dritten Satzes gegen Ekaterina Alexandrova. Und dann im Halbfinale hat Kudermetova gegen Marta Kostyuk gewonnen mit 7-6 und 6-4. Für Kudermetova war es auf jeden Fall ein ganz wichtiges Turnier, weil sie wird jetzt bei den Australian Open gesetzt sein. Sie hat es geschafft, tatsächlich unter die Top 35 oder Top 36 zu kommen und mit den Absagen sollte sie eigentlich dann gesetzt sein. Großes Turnier für sie.
Ja, man kann gespannt sein, welchen Weg ihr das ebnen wird. Sie ist eigentlich eine technisch feine Spielerin, eine die auch athletisch genug ist, die den Ball relativ früh nimmt, die ja eigentlich alle Voraussetzungen hat, um jetzt nicht unbedingt Grand-Slam-Siegerin zu werden, aber eine Top 20 sollte eigentlich bei den Voraussetzungen drin sein. Und jetzt kann man gespannt sein, wird sie in der Lage sein, da eine Konstanz reinzubekommen. Und das ist einfach eines der großen Konzepte, was immer durchs Tennis durchgeht. Ist die Konstanz bei den Spielern und Spielerinnen da? Ich habe bei ihr manchmal das Gefühl, dass sie so in eine gewisse Passivität verfällt oder so eine Lethargie. Vielleicht tue ich ihr da auch Unrecht, aber so wirkt es auf mich nach außen und dass es dann eben auch mal Phasen gibt, wo nicht so richtig viel zusammenläuft, nicht nur in Matches, sondern auch über einen längeren Zeitraum. Und dann gibt es immer mal wieder so diese Ausrufezeichen und das hier war definitiv eins, denn du hast gesagt, es war ein gutes Feld, sie hat sich das quasi da unten zurechtgespielt, mit vor allem den Siegen gegen Kontaveit und gegen Svitolina, das sind zwei, die ein gutes Stück noch über ihr sind eigentlich in der Hackordnung. Sie hat die beiden rausgenommen, dass sie dann das Finale klar verliert, ist natürlich keine große Überraschung gegen Sabalenka. Aber ja, ist sie eine, die dieses Jahr nutzen kann, um die Top 20 reinzugehen. Talent dafür hat sie, Voraussetzungen eigentlich auch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das am Ende aber auch so in der Realität passiert.
Es ist auf jeden Fall eine der Spielerinnen, auf die wir Acht geben sollten während der Blase und nach der Blase bei den Australian Open und beim Vorbereitungsturnier. Das 500er Turnier bei den Frauen, es gibt ja zwei parallel in der Woche vor den Australian Open. Alle Top 32 sind dabei. Die einen 16 werden auf das eine Turnier gelost, die anderen 16 auf das andere Turnier. Also es wird eine ganz spannende Geschichte sein. Und wir werden sehen können, beziehungsweise es wird spannend zu sehen sein, wie Veronika Kudermetova dort reagieren wird und wie sie dort spielen wird. Das ist auf jeden Fall eine der spannenderen Geschichten. Wir können über ein paar Spielerinnen noch sprechen. Maria Sakkari zum Beispiel, die auch ein exzellentes Turnier hier hinterlassen hat. Gegen Anastasia Potapova, die hat eine schwierige Auslosung gehabt. Gegen Corey Goff, gegen Garbiñe Muguruza, gegen Sofia Kenin. Und dann hat sie erst am Ende gegen Arina Sabalenka verloren. Maria Sakkari machte auf mich einen glänzenden Eindruck. Es bleibt zu sehen, wie viele Zuschauer ihr zujubeln können während der Australian Open, weil Melbourne die viertgrößte griechische Stadt ist. Aber sie ist schon wieder auch in bemerkenswerter Frühform. Mit Maria Sakkari sollte man sehr rechnen.
Ja, und dann scheint die neue Ask-Königin der Tour. Also ich denke, sie wird eingeholt werden von den üblichen Verdächtigen, vor allem von Karolina Pliskova über die nächsten Monate. Aber das war schon beeindruckend, wie sie hier rausgekommen ist. Sie hat dann ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie versucht, so ein bisschen ihren Instinkt manchmal zu viel zu wollen, etwas sich abzutrainieren und zu schauen, dass sie nicht immer sofort auf den Winner geht. Da hat sie definitiv eine Tendenz zu, gerade wenn sie sich so ein bisschen schneller in den Ball reinbewegt, habe ich das Gefühl, wird sie ihn noch schneller dann übers Netz spielen. Aber da wirkte sie jetzt auch etwas abgeklärter. Ich glaube, da ist das richtige Wort. Und vor allem natürlich der Sieg gegen Kenin sticht heraus. Kenin ist zwar eine, die auch sehr heiß-kalt laufen kann, aber trotzdem kennen, 10 Spiele am Stück abzunehmen, wie es dann beim 2-6-6, 2-6-0 der Fall war im Viertelfinale, das ist schon beeindruckend. Und Sakkari ist jetzt wahrscheinlich schon da, wo zum Beispiel Kudermetova hin will, also eine, der man zutrauen kann, sich in diesen Top 20 zu etablieren. Aber ich bin mir sicher, sie will eigentlich noch mehr. Und ich weiß nicht, ob sie einen Grand-Slam-Sieg in sich hat, aber ich habe ihr vor 3, 4, 5 Jahren noch nicht zugetraut, dahin zu kommen, wo sie jetzt ist, eben so eine Konstanz im Spielverständnis, in Taktik zu haben und dann natürlich mit dem Aufschlag so eine gute Waffe zu haben. Also ich finde, sie hat einen beeindruckenden Lauf hingelegt über die letzten Jahre und ja, es muss definitiv nicht zu Ende sein, wo sie jetzt angekommen ist.
Wenn wir die positiven Geschichten haben, in der oberen Hälfte, wie gesagt, da haben sich die Spielerinnen aus den Top 16 quasi alle gegenseitig herausgenommen, müssen wir auch ein bisschen über den schwierigen Start von manchen Spielerinnen sprechen. Unter anderem Karolina Pliskova, die letztes Jahr ja bekannt gegeben hatte, dass sie jetzt mit Sascha Baljin zusammen trainiert und die ja immer noch so ein bisschen den Beweis schuldig ist, dass sie die ganz großen Turniere gewinnen kann. Sie war schon mal im US Open-Finale, sie hat auch große Turniere schon gewonnen, aber so richtig der ganz, ganz große Erfolg, der Grand-Slam-Erfolg, ist halt bislang ausgeblieben. Und sie hat ihn hier in der zweiten Runde in einer sehr enttäuschenden Leistung gegen Anastasia Gazanova in 2 Sätzen verloren. 2-6, 4-6. Und der Start von Karolina Pliskova ist wirklich misslungen. Und auf ihr werden immer wieder die Augen gerichtet sein, wenn es darum geht, die wird enttäuschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier wieder die Blicke bei den Australian Open sehr auf sie gerichtet sein werden.
Ja, und jetzt ist die Phase der Karriere, wo sie wird ein Grand-Slam-Turnier gewinnen müssen. Es sei denn, sie will es dann irgendwann im Herbst ihrer Karriere machen. Denn jetzt ist der Sommer. Jetzt sollte sie eigentlich von allen Voraussetzungen her, vom Athletischen, vom ja auch Spielverständnis, auch wie sie ihr eigenes Spiel natürlich kennt, sollte sie genau an dem Punkt angekommen sein, wo sie um Grand-Slam-Turniere spielt. Und wir wissen alle, dass ihr das eigentlich gelingen sollte irgendwann. Sie gehört sicherlich zu den besten Spielerinnen, die bisher noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben. Aber irgendwas scheint ihr ja immer im Weg zu stehen. Und solche Resultate lassen einen dann natürlich auch so ein bisschen stutzig zurück, weil sie normalerweise eben diejenige ist, die außerhalb der Grand-Slam-Turniere sehr konstant spielt, eine der 3, 4 besten Spielerinnen der Welt ist. Und die dann eher bei den Grand Slams nicht ganz abrufen kann, was ihr sonst gelingt. Aber hier ist sie dann eben doch schon relativ überraschend rausgegangen. Gazanova eher eine, von der man gedacht hätte, dass sie jetzt besiegt. Gazanova, so ein bisschen fand ich an ihre Namensvetterin Anastasia Myskina erinnert, zumindest in der Form, wie sie sich da bewegt hat. Das ist mir am meisten geblieben von ihr. Trotzdem ist das normalerweise eine Spielerin, gegen die Pliskova hier gewinnen sollte und wäre eigentlich eine gewesen, die hier ins Finale hätte durchgehen sollen. Man kann also gespannt sein, was da bei Pliskova in den nächsten Monaten so passiert. Sie muss auf jeder Shortlist, finde ich, stehen für einen Grand-Slam-Sieg. Heißt aber nicht, dass ihr das jetzt auch gelingen wird in 2021.
Aber ist ja auch so eine Geschichte, wo man sagt, auch auf Sascha Baljin sind so ein bisschen die Blicke gerichtet, oder? Mit Naomi Osaka, ersten Grand-Slam-Sieg, dann haben die sich die beiden voneinander getrennt, dann waren nicht ganz die hundertprozentigen Erfolge da und jetzt will er mit Karolina Pliskova eine Spielerin zu einem Grand-Slam-Titel führen. Auch für ihn ist es ja dann eine Sache, wo er sich unter Beweis stellen muss und den Beweis antreten muss, dass er das mit mehreren Spielerinnen schafft.
Ja, denke ich auch. Und gerade weil er ja jemand ist, der die Öffentlichkeit nicht unbedingt scheut, nee, also auch Ansprüche formuliert, muss er sich da wahrscheinlich schon mehr dran messen lassen als andere. Und er war eben so prominent damals in seiner Rolle bei Serena Williams. Er war ja eben dieser, ich nenne ihn mal Hitting Partner Plus, hat dann mit Caroline Wozniacki zusammengearbeitet, spricht da ja auch immer drüber, dass er durchaus sieht, dass er einen Anteil daran hatte, dass sie dann nachher die Australian Open gewonnen hat. Hat ja Naomi Osaka zur Seite gestanden bei ihren ersten beiden Grand-Slam-Turnieren und dann zweimal nicht so ganz glückliche Auswahl gehabt in Form von Kristina Mladenovic und Tatjana Jastremska. Und dann jetzt eben hier mit Pliskova sind eigentlich alle Voraussetzungen da. Pliskova ist genau die Art von Spielerin, mit der er, glaube ich, zusammenarbeiten möchte. Nämlich sie hat das Talent, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Sie muss eigentlich nur noch den finalen Schritt machen. Also eigentlich das perfekte Baljin-Projekt. Und von daher denke ich, er hat ja Ansprüche formuliert in den letzten Wochen, kann man ihn auch exakt daran messen, wenn es dann im Laufe des Jahres nicht klappen sollte.
Also das Frauenturnier wird eine hochspannende Geschichte werden bei den Australian Open, weil wir einfach eine so große Breite haben, was Spitzenspielerinnen angeht und was Spielerinnen angeht, die dieses Turnier gewinnen können. Und wir werden uns natürlich in unserer Vorschau dann auf die Australian Open dann auch nochmal genau um dieses Damenfeld dann kümmern. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die beiden Herrenturniere sprechen, weil die fanden in Delray Beach und in Antalya statt. Und da waren die Namen nicht so ganz groß gesät. Es gab durchaus einige wirklich gute Ergebnisse. Sebastian Korda zum Beispiel eine gute Geschichte, Alexander Bublik eine richtig gute Geschichte, Alexis Minor und Hubert Hurkacz haben die Turniere gewonnen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Antalya und Delray Beach, das waren die etwas unüblichen Ziele der Herrenspieler hier vor den Australian Open. Der ATP und der WTA-Kalender sind im Moment durcheinander und wir sprechen natürlich gleich auch noch über den WTA-Kalender, der jetzt bis zum Juli hingestellt worden ist. Aber wir müssen uns mit zwei Turnieren hier begnügen, die nicht Brisbane heißen, die nicht Sydney heißen, die auch nicht ATP Cup heißen. Den bekommen wir dann auch noch zu sehen in der Woche vor den Australian Open. Aber die beiden Turniere in Delray Beach und Antalya boten trotzdem durchaus guten Sport. Bei den Antalya Open, da können wir gar nicht so richtig viel zu sagen, weil es gab keine Übertragung auf Tennis-TV. Es gab bei den Wettanbietern, gab es Übertragungen, Streams, aber die dann auch nicht in dem Niveau, die Tennis-TV dann von sich gewünscht hätte und deswegen gab es auf Tennis-TV keine Übertragung. Deswegen müssen wir uns so ein bisschen bedeckt halten, was das Spiel anging in diesem Turnier. Alexis Minor hat das Turnier gewonnen. Der hat sich von Australien aufgemacht nach Antalya. Der hat ja sowieso nicht in Australien trainiert in den letzten Monaten, also hatte ja auch keine Probleme, dort in Antalya anzutreten und er hat das Turnier im Finale nach 12 Minuten gewonnen, weil Alexander Bublik im Finale beim Stand von 0-2 aufgeben musste. Bublik hätte vielleicht weitergespielt, wenn es Zuschauer gegeben hätte. So bleibt am Ende ein Turniersieg für Alex de Minaur, der sich im gesamten Turnier als bester Spieler herausgestellt hatte. Er hatte immer wieder seine Probleme gegen David Goffin, das vielleicht sein bestes Match dann gebracht, aber auch er ist in einer guten Form für die Australian Open und wird sicherlich von sich hören lassen wollen.
Vor allem natürlich, nachdem er im letzten Jahr nicht antreten konnte. Er war ja eigentlich einer der besten Spieler des ATP Cups, vor allem einer der aufsehenerregendsten und hat sich dann verletzt und konnte nicht antreten. Und das war ja immer so ein bisschen sein Pech in den letzten Jahren in Australien, dass er eigentlich mit ganz guter Form reingekommen ist. Dann hat es aber irgendwie bei den Australian Open nicht geklappt. Und eigentlich müssten ihm die Bedingungen liegen. Eben schneller Court ist heiß. Das ist eigentlich genau das, was Alex de Minaur haben möchte, um seine Bestleistung abzurufen. Und ihm sollten wir eigentlich auch zum Beispiel mal ein Viertelfinale bei einem Grand Slam-Turnier zutrauen können, wenn das Draw sich so ein bisschen für ihn öffnet. Und ich denke, dass das nicht unmöglich ist, dass jetzt passieren wird bei der diesjährigen Ausgabe. Und er scheint eben nicht denselben Durchbruch hinzubekommen wie andere seiner Generation. Er wird wahrscheinlich nicht die Karriere von Alexander Zverev zum Beispiel haben, aber er hat ein gutes Niveau stabilisiert und gerade auf dieser 250er-Ebene ist er einfach jemand, der im Moment relativ viel wegräumt und dem bei so einem Grand-Slam-Turnier eigentlich viel zuzutrauen sein sollte, gerade eben, wie gesagt, in Australien. Du hast angesprochen, so viel über das Spielerische hier können wir nicht sagen. Ich habe ein paar der Aufnahmen dann nochmal bei YouTube angeschaut. Es sieht halt aus wie diese Streams aus den Nullerjahren, irgendwie Briefmarken hochgezogen. Da lässt sich nicht so viel draus sagen, auch weil die Kameraposition dann etwas ungewohnt war, aber es überrascht natürlich nicht, dass Alex de Minaur hier hinkommt und das Turnier gewinnt. Wie gesagt, das ist eigentlich die Ebene, die er mittlerweile ziemlich gut im Griff hat.
Rixi Minor, den haben wir ja heute häufiger dann auch schon mit Leighton Hewitt verglichen. Leighton Hewitt hatte damals Grand Slams gewonnen und war auch die Nummer 1 der Weltrangliste. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass Alex de Minaur die Nummer 1 der Weltrangliste ist. Vielleicht ist dann auch sein Spiel dafür nicht ausgestattet, gegen die immer größer werdenden Gegner, gegen die aufschlagstärkeren und schlaggewaltigeren Spieler. Aber er ist auf jeden Fall immer in der Lage, den Großen wirklich richtig weh zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass in Zeiten, wo es bei Nick Kyrgios nicht so richtig funktionieren mag, wo Bernard Tomic jetzt sich zwar qualifiziert hat, aber auch nicht so richtig große Nachrichten hervorrufen wird bei den Australian Open, davon können wir erstmal ausgehen, dass er dann der große Name wird bei den Herren auf jeden Fall.
Oh, man kann davon ausgehen, dass er über die nächsten 10 Jahre seine Leistung abrufen wird. Also ich denke, es wäre überraschend, wenn er sich da irgendwie nicht als, keine Ahnung, Top 20 Spieler oder so hält. Das Niveau hat er auf jeden Fall. Und er hat nicht unbedingt den Umf, den man erwarten würde. Er kommt ja immer so klein darüber, aber eigentlich ist er ungefähr die Größe von Roger Federer zum Beispiel. Und er bewegt sich unglaublich schnell, so wie es Leighton Hewitt auch getan hat. Aber ihm fehlt so ein bisschen vielleicht am Ende das Besondere im Spiel. Weder ist er der absolut herausragende Weltklasse-Konterspieler, wie es Leighton Hewitt war, noch ist er eben jemand, der so viel Tempo machen kann, dass er die Gegner vom Platz schießt. Er ist irgendwo dazwischen. Und es reicht eben für diese Top 20, aber zumindest im Moment noch nicht für mehr. Und es kann sein, dass er noch irgendwo in sich findet, aber es ist jetzt nicht unbedingt an seinem Spiel abzusehen, dass er der zukünftige Top 5 Spieler oder so wird.
Er hat auf jeden Fall dieses Turnier gewonnen in Antalya mit einem Finalsieg, naja gut, nach Abbruch, gegen Alexander Bublik. Und Alexander Bublik ist so einer derer, die wirklich überrascht haben in dieser Woche. Er hat in der ersten Runde gegen Salvatore Caruso gewonnen, dann gegen Tristan Lamassine aus Frankreich, dann gegen Matteo Berrettini, der hier in 1 gesetzt war, mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Und dann gegen Jeremy Chardy, der vorher Jan-Lennard Struff aus dem Turnier genommen hatte, gewonnen in 3 Sätzen. Bublik ist einer, auf den sehr viele gucken. Er kann unglaublich abwechslungsreich sehenswert spielen, aber er kann zwischendurch auch es immer wieder in den Kopf kriegen und Spiele nicht abschenken, aber in Spielen einfach nicht die 100% bringen. Auch auf Bublik bin ich gespannt und er könnte tatsächlich dann auch einer derer sein, die zwischendurch für so ein bisschen Kopfzerbrechen bei den größeren Spielern sorgen.
Ja, ist eigentlich so ein bisschen ein Kyrgios ohne den Social-Media-Auftritt. Ja. Er ist natürlich ein bisschen kleiner als Kyrgios, meine ich zumindest. Er hat nicht diesen überwältigenden Aufschlag, den Kyrgios hat, aber sein ganzes Spiel, seine Art, auch so ein bisschen, wie er nach außen kommuniziert, das hat was von Kyrgios. Er ist wirklich so ein bisschen ein Typ, der sein ganz eigenes Ding macht und der auch schon mal relativ weit abgestürzt war in der Weltrangliste, dann wieder nach oben gekommen ist, der sich jetzt eigentlich zu etablieren scheint, würde ich mal sagen, so als Top 80 bis Top 60 Spieler. Das sollte auch sein Anspruch sein. Er ist wahrscheinlich nicht unbedingt jemand bei der Art, wie er spielt, dass er jede Woche eine Top-Leistung wird abrufen können oder so viel Konstanz haben wird, aber ein paar Mal im Jahr einen raushauen, das kann und sollte sein Anspruch sein und das ist ihm hier ja dann auch gelungen. Und ein Sieg gegen Berrettini, ein Sieg gegen Chardy, der so gut drauf war hier in dem Turnier, das sind schon richtig gute Siege. Und dass er dann eben gegen die Minaur verliert oder aufgeben muss, ist zwar bitter für ihn, aber Punkte sind wichtig. Und er sollte sich eben wirklich in diesen Ranking-Regionen eigentlich halten können.
Dann lass uns doch mal einmal gerade über Jan-Lennard Struff sprechen, der in seiner ersten Runde gegen Pavel Kotov keine Probleme hatte, dann gegen Hugo Grenier mit einem Walkover bedient wurde, Grenier konnte nicht antreten und dann gegen Jeremy Chardy mit 7-6 im Tiebreak des dritten Satzes verloren hat, 10-8 ging der Tiebreak aus. Und ich habe vorher bei diesem Turnier gedacht, als Chardy dann auch Fognini rausgenommen hatte, habe ich gedacht, vielleicht ist jetzt der Weg frei für Jan-Lennard Struffs erstes Finale auf ATP-Ebene. Er hat noch nie ein Finale erreicht, er hat auch noch nie ein ATP-Turnier gewonnen und er möchte das unbedingt seiner Karriere unterbringen und es könnte auch sein, dass er dann auch sagt, meine Karriere ist unvollständig, wenn ich nicht irgendwann mal ein Turnier gewonnen habe auf ATP-Ebene. Und jetzt ist er dann wieder mit 10-8 im dritten Satz des Tiebreaks nicht gescheitert, aber er hat verloren und es war eine ziemlich große Chance für ihn, oder?
Klar, nicht das bestbesetzte Turnier. Kein Spieler unbedingt dabei, von dem man sagt, gegen den läuft es normalerweise nicht. Da denke ich, waren schon viele Voraussetzungen erfüllt, dass er da zumindest mal das Finale erreicht. Gerade eben, du hast gesagt, nachdem Fonini rausgegangen ist, nachdem Berrettini oben rausgegangen ist, wobei ich denke, dass er eigentlich eben schon das Level von Berrettini halten kann. Das ist wahrscheinlich eher so eine 50-50-Geschichte. Da war die Tür schon einen relativ weiten Spalt oben. Aber das wissen wir ja mittlerweile über ihn. Er ist jemand, der in den letzten anderthalb, zweieinhalb Jahren wirklich gut aussieht gegen Spieler, die weit oben in der Weltrangliste sind. Dort kann er mithalten, aber er tut sich ihm etwas schwer, wenn sich solche Möglichkeiten für ihn eröffnen. Und irgendwann denke ich, ja, und wenn es nur ein Zufall ist, sollte es ihn mal in ein Finale spülen, aber das hier war schon eine gute Gelegenheit.
Das Turnier in Antalya hat Alex de Minaur gewonnen. Das Turnier in Delray Beach hat Hubert Hurkacz gewonnen. Und das war so ein bisschen das Aufeinandertreffen von Spielern, die ja, mit denen man nicht so richtig gerechnet hatte. Christian Harrison als Qualifikant hier reingekommen, der Bruder von Ryan Harrison, ist ins Halbfinale gekommen. Cameron Norrie ist hier durchs Hauptfeld gestürmt, hat Francis Tiafoe besiegt, ist ins Halbfinale gekommen. Sebastian Corda, bei dem wir letztes Jahr bei den French Open so viel gesprochen haben, hat sich hier ins Finale vorgespielt, unter anderem mit einem Dreisatzsieg über John Isner, der danach verkündete, dass er bei den Australian Open nicht dabei sein wird. Und Hubert Hurkacz, hier in Vier gesetzt, hat sich unter anderem durchgesetzt gegen Daniel Elahi-Galan aus Kolumbien, dann gegen Roberto Quiroz aus Kolumbien, dann hat er gegen Christian Harrison gewonnen und im Finale dann in zwei Sätzen gegen Sebastian Corda. Es hat schon Spieler gegeben, die einen schwereren Weg durch ein Turnier gehen mussten. Und er ist einer von 17 Spielern seit der ATP-Tour, die keinen einzigen Top-100-Gegner besiegen mussten auf dem Weg zu einem Turniersieg. Das wird aber Hubert Hurkacz eine Minute nach seinem Matchball relativ egal gewesen sein.
Auch wahrscheinlich schon währenddessen. Ja, ja, er nimmt hier einen ATP-Titel mit, den zum Beispiel Jan-Lennard Struff noch nicht hat. Und ich denke, er hat in dieser Woche gezeigt, was ihn auszeichnet, nämlich so eine Grundsolidität. Ich finde, man sieht ihm nicht immer an, dass er ein Meter, was wird er sein, 95 oder so ist. Er ist jetzt nicht gerade jemand, der seine Gegner überwältigt, aber er macht halt auch relativ wenig falsch. Und so hat er sich hier sehr solide durchs Turnier durchgespielt und es wird gespannt sein, wer zum Beispiel die bessere Karriere haben wird, er oder Sebastian Corda. Hier hatte er jetzt ein bisschen den Vorteil, auch weil Corda anscheinend ein bisschen angeschlagen war. Aber ich glaube, Hurkacz kann damit wirklich, ja, wirklich zufrieden sein. Und ich weiß nicht, ob er die Höhen erreichen wird, die vielleicht mal so ein bisschen am Horizont sich auftaten. Aber er ist so solide, dass man eigentlich kaum zweifeln kann, dass er eine gute Karriere haben wird.
Und ich vergleiche ihn nach wie vor mit Andy Murray, weil sein Spiel erinnert mich halt in Teilen mit der Rückhand etc. erinnert es mich an das Spiel von Andy Murray. Und ich bin relativ überzeugt davon, dass er ein konstanter Top-20-Spieler sein kann. Ob es für einen Grand-Slam-Titel irgendwann reicht, keine Ahnung. Ob es vielleicht irgendwann dafür reicht, ein Tausender-Turnier zu gewinnen, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sind auf jeden Fall sicher, dass Hubert Hurkacz bei den Australian Open gesetzt sein wird. Er hat jetzt die Top 30 erreicht. Die beste Platzierung war 28, jetzt ist er im Moment auf Platz 29 und ich bin sehr gespannt auf seine Australian Open. Ich habe ihn letztes Jahr bei den Australian Open sehr häufig gesehen. Ich habe ihn beim Spiel, ich glaube, gegen Dennis Novak hat er gespielt in 5 Sätzen. Da habe ich ihn lange verfolgt. Also er ist auf jeden Fall in der Lage, die großen Gegner dann auch zu schlagen bzw. zu ärgern. Und dieses Turnier hat er gewonnen, obwohl er gegen keinen einzigen Top-100-Spieler ran musste. Aber Sebastian Corda, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Geschichte. Die können wir jetzt nochmal gerade erzählen, weil sein Viertelfinalsieg gegen John Isner war eine Riesenüberraschung. Und er hat das so ein bisschen, ja, die ersten Lorbeeren hat er sich geerntet letztes Jahr bei den French Open, wo er dann nochmal von Rafael Nadal auf die Mütze bekommen hat. Aber das war ihm hinterher relativ egal. Aber er hat das hier umgesetzt und er hat das jetzt mit einem Finaleinzug umgesetzt. Und auch das ist etwas, was er Jan-Lennard Struff jetzt schon voraus hat. Er hat dieses Finale erreicht und er scheint auf einem wirklich guten Weg nach oben zu sein.
Ja, mir gefällt sein Spiel richtig gut. Also was finde ich ihn sehr auszeichnend, wie gut er sich bewegt. Das sieht manchmal schon fast so smooth aus wie bei einem Roger Federer. Ja, er hat zumindest noch nicht das Spiel von Roger Federer, aber es ist beeindruckend, wie gut er sich bewegt, wie sehr er improvisieren kann. Er ist ja wirklich jemand, der noch an die erstaunlichsten Bälle rankommt. Er hat natürlich auch eine große Reichweite, ist auch ein Stück über 1,90 sein und kann Bälle im letzten Moment reindrehen und ganz, ganz überraschend noch aus der Ecke kratzen oder ist auch gut am Netz. Also das ist schon erstaunlich, wie viel Ballgefühl er hat. Und eigentlich steht ihm, glaube ich, relativ wenig im Weg. Wir werden ihn jetzt leider bei den Australian Open nicht sehen, weil er statt zur Quali zu fliegen hier ins Hauptfeld lieber gegangen ist und hat sich jetzt für ihn auch ausgezeichnet. Ich denke, wir werden ihn ab den French Open eigentlich für längere Zeit in den Hauptfeldern der Grand Slam Turniere sehen und bin zum Beispiel eben wirklich gespannt, wer hat am Ende die bessere Karriere, er oder Hurkacz. Hurkacz sicherlich der super solide, aber ich finde, Korda blitzt immer mal wieder was Besonderes im Spiel auf.
Wo du es gerade ansprichst, dass Sebastian Korda das Finale beim Turnier in Delray Beach vorgezogen hat gegenüber der Quali, die in Doha stattgefunden hätte. Ein anderer hat das auch gemacht und der ist ja inzwischen unter Tennis-Twitterern auf jeden Fall eine absolute Legende. Ivo Karlovic hat mit 42 Jahren hat er die zweite Runde beim Turnier in Delray Beach erreicht. Hatte vorher gesagt, nee, die Quali spiele ich nicht für die Australian Open. Da spiele ich lieber das Turnier in Delray Beach. Nehme dann so ein paar tausend Euro Trinkgeld mit und kann vielleicht dann auch noch in der Weltrangliste was gut machen. Und er hat in der ersten Runde gegen Pablo Andrucha gewonnen mit 6:3, 5:7 und 6:4 und ist damit der älteste Spieler, der auf ATP-Ebene ein Match gewonnen hat seit 1995 Jimmy Connors. Legende, Ivo Karlovic.
Ja, also ich meine, ja, wann erinnern wir uns an seine ersten Karlovic-Matches? War nicht lange, nachdem Jimmy Connors dann zurückgetreten ist. Und er hat dann ja hier in dem Match, das er gegen Andrucha gewonnen hat, auch das ein oder andere Break geschafft. Also er ist nicht nur der Aufschlagsspieler, auch wenn es da ja natürlich den großen Unterschied macht. Ich gelesen hatte, dass er auch mit seinen Aufschlagsleistungen in den letzten anderthalb, zwei Jahren nicht zufrieden war und da den Grund gesehen hat, dass er ein bisschen in der Weltrangliste abgerutscht ist. Und wenn er in dem Alter es jetzt nochmal zum Beispiel die Top 100 schaffen sollte, das wäre natürlich eine sehr erstaunliche Geschichte.
Es heißt ja immer, es gibt ja immer den Spruch, wir sollten zusehen, dass wir Keith Richards die Welt möglichst gesund überlassen. Das können wir auf Ivo Karlovic ummünzen. Wir müssen zusehen, dass wir die Tenniswelt Ivo Karlovic möglichst gesund dann überlassen werden, weil mit seiner Spielweise, da hat er tatsächlich noch so zwei, drei Jahre Möglichkeit, auf Challenger-Niveau weiterzuspielen.
Ja, ich wäre gerade mal überlegt, es wäre wahrscheinlich nicht unmöglich, dass er zum Beispiel noch gegen den Vater von Sebastian Korda gespielt hat. Müsste man mal nachgucken. Aber ich denke, die beiden hätten sich in der Theorie begegnen können. Und das wäre natürlich zwar eine schöne Geschichte gewesen, wenn er hier auf Korda getroffen wäre.
Das wollte ich jetzt mal gerade nachgucken, während wir live aufnehmen, ob Karlovic gegen Petr Korda gespielt hat, obwohl Petr Korda relativ früh abgetreten ist. Das wollen wir jetzt nochmal gerade nachgucken. Es gibt ein Head-to-Head. Nein, sie haben kein Head-to-Head gegeneinander. Sie haben nicht gegeneinander gespielt. Auf jeden Fall, Ivo Karlovic hat dieses Spiel gewonnen und ist der erste Spieler oder der älteste Spieler seit Jimmy Connors, der ein Match auf ATP-Ebene gewonnen hat. Das waren die beiden Herrenturniere. Wir werden vor den Australian Open den ATP Cup erleben und dann auch noch ein 250er-Turnier, was wir dort in Australien im Melbourne Park erleben werden, wo wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben. Wir haben den ATP Cup, wir haben zwei 500er-Frauenturniere und das 250er-Herrenturnier. Und da werden wir in der Woche vor den Australian Open extrem viel Tennis sehen. Und darüber sprechen wir dann natürlich, wenn die Zeit gegeben ist. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen über die News sprechen, weil es hat News in den letzten Wochen gegeben, über Dajana Jastremska zum Beispiel, auch Alexander Zverev hat für Schlagzeilen gesorgt und die WTA hat ihren Kalender bis zum Juli rausgegeben und so viel Entschlussfreudigkeit hat man bei der WTA in der letzten Zeit nicht gesehen. Das gleich alles hier bei Chip in Charge und im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Viel wurde geschimpft über die WTA in den letzten Monaten. Es gab kaum Turniere nach den French Open im letzten Jahr und auch mit der Verabschiedung ihrer App beziehungsweise auch der Nicht-Weiterentwicklung von WTA TV hat die WTA einfach nicht viele gute Nachrichten hinterlassen. Aber die WTA hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht, nachdem sie ja auch ein neues Brand haben und die Turniere und die Turniergrößen nach der ATP oder an die ATP angepasst haben, haben sie inzwischen auch den Kalender bis zum Turnier in Wimbledon durchgegeben. Und da sind viele alte Bekannte dabei, unter anderem das Turnier in Doha, wo zeitgleich dann auch ein Turnier in Lyon stattfinden wird. In Dubai, die beiden Turniere hintereinander, wird es dieses Jahr Anfang März geben. St. Petersburg wird im März dann auch gespielt. Dann anstelle von dem Turnier in Indian Wells wird Dubai bzw. St. Petersburg gespielt. Dann wird es in Miami weitergehen. Charleston wird dann gespielt werden. Dann wird es den Billie Jean Kim Cup geben ab dem 12. April. Und dann geht es mit dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart los mit der Sandplatzsaison. Es sieht ab März, ab dem Turnier in Miami, sieht es alles so wie in den letzten Jahren aus. Bis zum März mussten sie noch ein wenig basteln. Es gibt zum Beispiel die beiden WTA-Turniere, die beiden 500er-Turniere vor den Australian Open. Und es gibt in der zweiten Woche der Australian Open gibt es nochmal ein 250er-Turnier, auch im Melbourne Park, die Phillip Island Trophy. Und danach gibt es dann ab März dann ja quasi den normalen Kalender.
Naja, und sogar noch ein 500er-Turnier direkt nach den Australian Open. Nein.
Jetzt nach den Australian Open soll es auch nochmal ein Turnier geben, ja.
Genau. Nach den Australian Open gibt es nochmal ein 500er Turnier. Das sah jetzt gerade etwas unübersichtlich aus. Und ja, dann kann man natürlich wirklich sehr gespannt sein. Wird sich das alles aufrechterhalten lassen? Wird sehr viel natürlich abhängen von den verschiedenen Entwicklungen in den Ländern, in denen gespielt werden soll. Wie sieht es aus mit dem Coronavirus? Sind ein paar Hallenturniere dabei? Da kann man eben auch gespannt sein, wie wird sich das auswirken in Lyon, in St. Petersburg, dann später der Porsche Grand Prix. Aber an sich sieht es alles eigentlich jetzt relativ kompakt und gut aus. Und es gibt dann natürlich ein paar Sachen, ein paar Höhepunkte zum Herausstreichen, unter anderem den Billie Jean King Cup. Das ist der ehemalige Fed Cup, der ja dann auch wie bei den Herren in einem einwöchigen Format stattfinden soll, Mitte April. Gucken, ob es dazu kommt. Er ist ja schon im letzten Jahr ausgefallen und dann sicherlich etwas, auf das viele in Deutschland hinfiebern werden. Es gibt abseits des Porsche Grand Prix noch drei weitere Turniere, das Turnier in Köln, direkt in der Woche vor Roland Garros vom 17. Mai an und dann natürlich, wie es ja eigentlich schon im letzten Jahr sein sollte, als Vorbereitung auf Wimbledon, Turniere sowohl in Berlin als dann auch in Bad Homburg. Das ist ja das Turnier, bei dem Angelique Kerber quasi via ihrem Management mitorganisiert. Also in der Theorie soll es 4 Turniere in Deutschland in den nächsten 5 Monaten geben. Gucken, ob es dazu kommt.
Also der Porsche Tennis Grand Prix als 500er Turnier ab dem 19. April, dann die Cologne Open, da hatte ich ja mit dem Turnierdirektor Oliver Müller darüber gesprochen, ab dem 17. Mai parallel zu einem Turnier in Rabat und in Straßburg in der Woche vor den French Open und dann ab dem 14. Juni die Bet 1 Open, auch ein 500er WTA Turnier und dann Bad Homburg Open, ein 250er Turnier vom 21. Januar an. Also 4 Turniere, die auf deutschem Boden stattfinden sollen, bis zum Juni sollen. Und wir müssen tatsächlich immer noch das Sternchen dran machen. Hoffentlich werden diese Turniere stattfinden und hoffentlich können wir diesen Turnierkalender so durchziehen. Corona ist noch nicht besiegt und deswegen muss das dann immer noch so ein bisschen eingeschränkt sein. Aber ich bin sehr gespannt auf die Zeit zwischen Doha, Dubai, dann Miami und dann wieder rüber zum Billie Jean King Cup nach Budapest und dann vielleicht nach Stuttgart weiter. Das ist eine ziemliche, wie würde Howard Carpendale sagen, Room Rise Awry.
Naja, und eigentlich relativ viele Arbeitsplätze. Eben nicht nur auf der höchsten Ebene, also nicht nur auf der 500er oder 1000er Ebene, sondern auch einen Haufen an 250er Turnieren. Und das ist ja so ein bisschen die Lücke, die zurzeit da ist, von der Challenger Tour hin zu den 250er Turnieren. Also die, sag ich mal, Arbeitsplätze für die Plätze, ja, Weltranglistenplätze 50 bis 300 oder 400 ermöglichen. Und da kann man gespannt sein, ob die WTA in der Lage sein wird, das wirklich so auf- und durchzuziehen.
Auf jeden Fall ist der WTA-Kalender jetzt veröffentlicht bis zum Turnier in Wimbledon und wir hoffen und wir drücken die Daumen, dass er dann auch so durchgezogen werden kann. Wer mitspielen möchte und es vielleicht nicht kann, das ist Dajana Jastremska. Die hat nämlich am 7.1. Bekannt gegeben, dass sie einen positiven Dopingtest hatte. Sie wusste selber nicht, woher sie ihn hat. Es erinnert so ein bisschen an andere prominente Fälle. Aber sie ist vorläufig suspendiert worden. Was allerdings dann wieder komisch war, war, dass sie auf einem der Flugzeuge war, die nach Melbourne gestartet sind. Wie und ob sie gesperrt ist im Moment, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Ob sie spielen wird können in Australien, in Melbourne. Ob sie einfach erstmal so hingeflogen ist, um das Ganze noch aufzuklären. Auf jeden Fall ist Mesterlon-Metabolit gefunden worden in ihrer Urinprobe. Und sie hat es dann jetzt selber veröffentlicht, dass sie positiv getestet worden ist und ist erstmal vorläufig suspendiert worden.
Ja, wer sich jetzt fragt, was das ist, ich habe mir ein bisschen rumgelesen, es ist ein anaboles Steroid, was im Endeffekt genommen wird, um das Testosteron-Level zu erhöhen. Wenn man so ein bisschen damit und nach Sport sucht, dann findet man einen Dopingfall nach dem anderen, meist aus dem Gewichtheben oder aus Kampfsportarten. Sie weiß natürlich nicht, wie es passiert ist und wo es herkommt. Das haben wir natürlich aber schon von ganz vielen anderen Spielern und Spielerinnen und überhaupt Sportlern und Sportlerinnen gehört. Kann gespannt sein, was es da jetzt bei rumkommen wird, bei der Verhandlung, die dann irgendwann anstehen wird. Aber es hat auf jeden Fall für Erstaunen gesorgt, dass sie eben in einem der Flugzeuge drin war. Sie tauchte in einem Instagram-Eintrag von Svetlana Kuznetsova auf einmal auf und scheint eben runtergeflogen zu sein. Hat für einiges an Unwohlsein gesorgt, weil an sich, wenn jemand gesperrt ist, er oder sie eben nicht die Möglichkeit haben soll, an Turnieren teilzunehmen. Und sie wird jetzt hier auf Kosten der Australian Open runtergeflogen, in der Annahme, dass sie entweder ihre Strafe ausgesetzt bekommt oder wer weiß, wann die Verhandlung ist. Das weiß man ja leider alles im Tennis nie so genau. Man kann gespannt sein, was bei der ganzen Sache rumkommt, wie dann am Ende ihre Strafe aussehen wird. Wie gesagt, es ist ein Dopingmittel, was schon bei vielen Sportlern und Sportlerinnen gefunden wurde und vor allem dafür sorgt, dass das Testosteron-Level ansteigt.
Dajana Jastremska ist vorläufig suspendiert worden, hat ihre Dopingsperre bzw. ihre positive Dopingprobe hat sie selber öffentlich gemacht und wir haben einige andere Dopingproben gehabt. Das ist, glaube ich, das gleiche wie damals bei Robert Farrar, das gleiche Dopingmittel gewesen.
Genau, und daher kann man davon ausgehen, dass sie es versuchen wird, auf eine ähnliche Art und Weise zu argumentieren. Er hatte ja damals kontaminiertes Fleisch als eine mögliche Ursache in den Raum gestellt. Gucken, ob ihr das gelingen wird, das geltend zu machen.
Das war die News rund um Dajana Jastremska. Und eine News haben wir noch rund um Alexander Zverev. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber wir haben seitdem nicht mehr gepodcastet. Deswegen bringen wir es hier auch noch. Alexander Zverev und David Ferrer haben bekannt gegeben, dass ihre Zusammenarbeit nicht weiterlaufen wird. Und der Schritt ging wohl von David Ferrer aus. Der hat gesagt in einem Interview mit dem Tennisportal puntadobreak.com, ich habe mit Sascha gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich es vorziehe, nicht weiterzumachen, dass wir nicht gemeinsam in die neue Saison gehen. Er hat aber unterstrichen, es sei absolut nichts zwischen uns vorgefallen. Alles ist gut. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, mit ihm durch die Saison zu gehen. Alexander Zverev hat sich hinterher dann auch nochmal geäußert, hat sich bedankt bei David Ferrer. Die beiden scheinen ein wirklich sehr gutes Verhältnis zu haben. Das hatten sie ja auch noch während der aktiven Zeit von David Ferrer. Aber Alexander Zverev steht jetzt wieder ohne Coach da. Und nachdem er jetzt mit Juan Carlos Ferrero, Ivan Lendl und jetzt auch David Ferrer schon drei durchaus renommierte Trainer und Coaches gehabt hat, kommt natürlich dann auch wieder die Frage auf, ist er denn uncoachbar? In diesem Fall möchte ich sagen, glaube ich, so wie es jedenfalls von außen aussieht, liegt die Schuld nicht unbedingt bei ihm, sondern es ist eine rein persönliche Geschichte von David Ferrer gewesen.
Ja, es ist dann wie bei solchen Sachen natürlich immer der Kontext. Du hast ja angesprochen, er hatte schon zwei vorher prominente Fälle. Da ist es dann auch durchaus mit einigem Groll auseinandergegangen. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Man kann bei ihm natürlich langfristig gespannt sein, wird es ein Familienunternehmen bleiben? Das haben andere schon erfolgreich in der Geschichte geschafft. Man muss nur zum Beispiel auf Caroline Wozniacki gucken, die am Ende ihren Grand Slam-Titel geholt hat, obwohl in Anführungszeichen sie immer wieder zu ihrem Vater zurückgekehrt ist und sich nur teilweise Trainer von außen dazu geholt hat. Es gibt auch andere Beispiele, wo es nicht geklappt hat, aber es so wie es ausschaut, gibt es ja zumindest eine Infrastruktur, eine Vertrauensstruktur in der Familie Zverev, wo sie es bevorzugen, miteinander erstmal primär zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, es muss kein Grund sein, dass es am Ende nicht mit den Zielen klappt, die sich Zverev gesetzt hat. Trotzdem würde ich annehmen, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen noch von irgendwem hören werden, der von außen dazu geholt wird.
Es scheint ja so ein bisschen rund um Alexander Zverev etwas Klarheit aufgekommen zu sein im Streit mit seinem Ex-Manager Patricio Apay wurde außergerichtlich dann Verständigung erzielt und es gibt wohl jetzt tatsächlich eine Verständigung, sodass dieser Gerichtsstreit nicht weiter fortgeführt wird. Die Beschuldigungen von Olja Scharipova stehen weiterhin im Raum und sind, ich will nicht sagen totgeschwiegen worden, aber es wurde nichts mehr darüber berichtet und auch er hat sich nicht mehr dazu geäußert. Jetzt hat David Ferrer als Coach abgesprungen. Was ich sagen möchte ist, dass man das Gefühl hatte, die Zusammenarbeit zwischen Ferrer und Zverev hat sportlich Zverev auf jeden Fall sehr gut getan, weil er meiner Meinung nach Fortschritte gemacht hatte.
Ja, und an sich ist natürlich jemand wie Ferrer eine gute Ergänzung. Ich meine, Zverev ist auch ein Arbeitstier, vielleicht auf eine andere Art und Weise als ein Ferrer, aber ich denke, dass das passt eigentlich von der Mentalität, von der Arbeitsmentalität sehr gut und das, was man von Zverev immer mal wieder wahrnimmt, eben so ein bisschen vielleicht so dieses dass er noch nicht so ganz seinen Platz in der Welt gefunden hat oder eben auch manchmal vielleicht ein bisschen dicker aufträgt, als sein muss. Da ist Ferrer natürlich an sich eine gute Ergänzung gewesen, weil der ist ja nun wirklich Mr., das war ja kein Klischee, der war nun wirklich Mr. Bescheidenheit in Persona. Also an sich hätte es da gut passen sollen. Wer weiß, ob die beiden nochmal zusammenfinden. Ich denke, es wird immer Coaches geben, die mit Zverev zusammenarbeiten werden wollen, zumindest vom Sportlichen her, einfach weil er eins der größten Talente im Herrentennis ist. Und wer will nicht ein Grand Slam Turnier gewinnen? Es kann natürlich sein, dass die Vorwürfe, wie du gesagt hast, im Endeffekt immer noch im Raum stehen, ohne dass sich das jetzt weiterentwickelt, zumindest öffentlich. Kann sein, dass den einen oder anderen abschreckt, aber ich denke, vom Sportlichen her wird er immer wieder Leute haben, die mit ihm zusammenarbeiten wollen.
Davon gehe ich auch aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager Patricio Apay ist wohl beigelegt. Und David Ferrer ist nicht mehr der Coach an der Seite von Alexander Zverev. Alexander Zverev hat sich in der Vorbereitung dann wieder in Monte Carlo mit seinem Vater beziehungsweise mit seinem Bruder aufgehalten. Wir werden ihn beim ATP Cup zum ersten Mal sehen. Sein Bruder ist dann ja der deutsche Team-Captain. Michael Kohlmann hat es ja vorgezogen, die Reise nach Australien nicht anzutreten. Das war die neue, mal wieder sehr vollgepackte Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns auf Bewertungen und Überbewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und besonders auf Instagram wird es in den nächsten Tagen noch ein Gewinnspiel geben. Wir haben ein paar Bücher bekommen von unseren letzten Gesprächspartnern, von Albi Barschel und Christopher Göhr. Die haben uns Bücher zur Verfügung gestellt und da werden wir auf Instagram nochmal ein Gewinnspiel machen. Und ansonsten, Philipp, wann hören wir uns wieder in 14 Tagen? Werden wir uns wieder hören? Aber es wird zwischendurch.
Genau. Und dann natürlich noch mit der Auslosungsvorschau vor den Australian Open. Und spätestens dann werden wir euch auch sagen können, wann wir während der Australian Open aufnehmen. Wie gesagt, ich befinde mich in Ausbildung. Im Moment ändern sich die ganzen Termine der Ausbildung auch wegen Corona. Es wird alles mögliche hin und her geschoben, aber ich sollte auch innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen endgültig Bescheid wissen, wie mein Februar aussieht. Und dann werden wir euch das alles rechtzeitig sagen, wann und wie wir aufnehmen werden und wie ihr von uns hören werdet.
Es wird aber in den nächsten Wochen auch noch weitere Podcasts geben von Chip and Charge. Da werde ich mit zum Beispiel mit Lukas Zara sprechen über das österreichische Tennis. Da werden wir dann auch nochmal ein Update geben. Das war es auf jeden Fall erstmal mit der aktuellen Ausgabe von Chip and Charge. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.